Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und mir gegenüber sitzt die Pferdetrainerin und Pferdetherapeutin Jessie Fischer. Hallo Jessie.
Hi Sarah.
Jessie, ich habe mir überlegt, dass wir heute mal ein kleines bisschen anders starten. Denn wir haben ja nicht nur Hörer, die dich kennen, also vom Reitunterricht oder vom Behandeln, sondern vielleicht auch Hörer, die dich ja noch nie in live gesehen und erlebt haben. Und die könnte ja vielleicht interessieren, was so dein Werdegang ist, beziehungsweise was dich zu den Pferden gebracht hat und was deine Arbeit mit den Pferden so besonders macht. Und wir haben ja noch ganz viele Podcast-Folgen Zeit, um das alles zu klären. Und heute würde ich dir aber mal eine erste Frage zu dir selber stellen. Und die Frage lautet: Was ist eigentlich deine Motivation, dass du dich so stark damit auseinandersetzt, wie Pferde sich gesund bewegen? Gab es da ein initiales Erlebnis oder was motiviert dich da so detailliert dran zu forschen?
Da haben tatsächlich mehrere Faktoren dazu geführt. Also zum einen habe ich in meiner ganzen Pferdelaufbahn über die Jahre nicht immer allen Pferden geholfen, sondern manchen Pferden auch ziemlich geschadet. Das war so mit der Anfangspunkt eigentlich, dass ich überhaupt angefangen habe, mein Tun zu hinterfragen. Und das war auch die Ausgangssituation eigentlich, wie ich zur Therapie kam, weil blöderweise war es mein eigenes Pferd. Ja, und das therapeutische Herangehen, also die Behandlungen Osteo und Physio, waren schlichtweg notwendig, um ihr überhaupt noch ein Leben als Beisteller ermöglichen zu können, sozusagen am Anfang.
Vielleicht kannst du ja ganz kurz sagen, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann, um was für ein Pferd geht's denn? Wie hieß das? Was war das für ein Pferd?
Das war meine Trinity, nach der ja auch unser Hof jetzt letztendlich benannt ist. Diesem Pferd ist das Ganze gewidmet. Und das war damals also ich komme aus der Dressurreiter-Szene. Ich hatte wie so viele andere vielleicht auch die Vorstellung, mal hier die Equipe zu unterstützen und da wirklich in den hohen Prüfungen mitzureiten. Und damals, also da war ich Anfang 20, war das mein quasi Nachwuchsturnierpferd. Und die habe ich in nur zweieinhalb Jahren, glaube ich, sowas in dem Dreh, habe ich die dementsprechend ruiniert, dass sie eigentlich hätte eingeschläfert werden sollen. Also die war einfach auf den Beinen, auf den Vorderbeinen so sehr kaputt. Dieses Pferd war der Anstoß für mich, alles zu hinterfragen. Hat mich dann das Ganze eben letztendlich zur Ausbildung zur Osteo und Physio gebracht, um ihr eben, wie gesagt, ein Leben als Beisteller zu ermöglichen. Die Geschichte hat ja dann nochmal eine andere Wendung angenommen, aber da können wir wann anders drauf eingehen. Auf jeden Fall war das so mein Einstieg eigentlich in das Ganze. Und ich würde mal sagen, in meiner Ausbildung damals zur Pferdeosteopathin und Physiotherapeutin habe ich viel mitnehmen können, aber das ist nur, ich würde mal sagen, so die Basic gewesen von dem, was ich heutzutage sehe, was ich weiß und von dem, wo ich Einfluss drauf nehmen kann, weil es mir einfach bewusst ist. Ich habe schon als kleines Kind, haben mich die Künste wahnsinnig fasziniert. Also allgemein Kunst, nicht nur jetzt in Bezug aufs Zeichnen, aber auch da. Oder auch Kampfkunst und solche Geschichten. Also mich hat einfach diese Liebe fürs Detail und das hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert. Und wenn man einem Pferd diese Bewegungsqualität zurückgibt, dann ist das eigentlich genau das. Also es ist so faszinierend, oder ich denke, da kann ich für so viele da draußen sprechen, wenn man ein Pferd sich präsentieren sieht, das keine körperlichen Themen hat, sondern einfach vor Kraft und Stolz und Balance, ja, so spielerisch sich einfach imponierend zeigen kann. Das hat sowas Anmutiges, sowas Schönes einfach, dass man gar nicht wegschauen kann. Ja, das ist mitunter ein Antrieb für mich, mich da intensiv damit auseinanderzusetzen, um einfach mehr Pferden das zu geben. Weil um das aus dem Kunstaspekt nochmal zu betrachten, dann sehen wir hauptsächlich da draußen eigentlich sehr abstrakte Bilder, die man nicht mal mehr zuordnen kann, wenn derjenige selbst es nicht benennen würde, was es denn sein soll. Und ich würde mir sehr wünschen, dass ja, wir einfach wieder mehr den Blick schulen bei allen und die Leute dahingehend ausbilden, dass sie qualitätvolle Bewegung erkennen können und eine Idee davon kriegen, wie sie das herstellen. Und dann muss man auch nicht ein Pferd, was weiß ich, wirklich bis zur Piaf Passage und was auch immer ausbilden am Ende. Man kann auch einfach ein normales Freizeitpferd, das meinetwegen viel im Gelände unterwegs sein soll und seinen Besitzer tragen, kann man auch mit weitaus weniger gymnastischen Mitteln oder Möglichkeiten gesund erhaltend arbeiten, weil es einfach nur auf die Qualität der Bewegung ankommt und nicht auf das, was am Ende vielleicht der ein oder andere für Lektionen sich dann noch erarbeitet. Also weil er selber reiterlich einfach sich dementsprechend entwickeln möchte. Und das war ein Antrieb für mich letztendlich, mich da intensiv damit auseinanderzusetzen. Es macht mir unheimlich viel Freude. Und dieses allgemeine Erforschen von Bewegung und dem eigenen Körper. Ich habe selber Rücken und Hüfte und Knie und alles Mögliche. Und seitdem ich mich da einfach seit ein paar Jahren jetzt intensiv damit auseinandersetze, also was auch beim Mensch wieder, wie es da von der Bewegung her aussieht oder aussehen sollte und wieder der Natürlichkeit zurückzuführen, ich einfach schmerzfrei bin. Und das erlebe ich bei den Pferden auch.
Und da schließt sich dann ja ganz gut das Thema unserer heutigen Folge an, denn wir schauen uns nämlich wieder eine Bewegung beim Pferd genauer an und fragen uns, wie sollte die denn überhaupt aussehen? Wir schauen uns heute den Satz ja an, das Pferd muss möglichst weit untertreten. Jessie, wie immer eine Ersteinschätzung. Richtig, falsch, es kommt drauf an.
Ja gut, weit ist jetzt relativ zu betrachten, würde ich mal sagen. Also das definiert ja jeder vielleicht irgendwo ein Stückchen anders.
Womit es mal wieder drauf ankommt.
Womit es mal wieder drauf ankommt, genau.
Dann steigen ja, also wir direkt ein, Jessie.
Ja, ist vielleicht besser.
Okay, also Jessie, es ist so, dass dieses Thema, wie weit das Pferd untertreten soll, mich gerade selber sehr beschäftigt in der Arbeit mit meinen Pferden. Ich habe ja drei Pferde, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und wenn ich jetzt mit denen in die Halle gehe und ich nehme die an die Longe und ich nehme keinen Einfluss auf die Schrittlänge, lasse die einfach laufen, dann zeigt eigentlich jedes Pferd mir ein unterschiedliches Bild, wie weit es untertritt oder wie es seine Hinterbeine platziert. Und dann variiert es auch noch innerhalb der Gangarten. Mhm. Und jetzt meine Eingangsfrage an dich, Jessie. Von welchen Faktoren hängt es denn ab, wie weit ein Pferd untertritt? Also ganz natürlicherweise, ohne dass ich das jetzt irgendwie manipuliere.
Naja, es hängt zum einen davon ab, ob das Pferd halt irgendwo Schmerzzustände hat, wie das eigene Balancegefühl ist, wie die Gelenkwinkel ausgerichtet sind bei dem jeweiligen Pferd. Also von solchen Faktoren hängt es letztendlich viel mit ab.
Dann lass uns doch vielleicht erstmal an die Bewegung uns selber anschauen. Also wenn das Pferd das Bein nach vorne führt, was tut es denn da eigentlich genau? Welche Strukturen spielen da eine Rolle? Was läuft da ab?
Ja, also wir betrachten das Hinterbein in der Vorführphase oder in seiner allgemeinen Beweglichkeit, schauen wir uns an. Das, was wir jetzt besprechen, ist eine korrekte Kraftphase. Das heißt, wenn das Pferd das Hinterbein nach vorne führt, und es ist nur sehr klein übrigens sichtbar, gell? Dann haben wir in dem Moment, wo das Pferd das Hinterbein anhebt, haben wir eine Beugung in den Hanken. Zu den Hanken zählt das Hüftgelenk, das Kniegelenk und das Sprunggelenk. Gleichzeitig wird das Pferd aus dem Hüftgelenk heraus eine leichte Außenrotation annehmen, plus eine leichte Adduktion. Also das Bein geht in eine kleine Rotationsbewegung. Das hat jetzt kein Riesenausmaß, aber es ist doch ein bisschen sichtbar. Die Außenrotation zeigt sich vor allem daran, dass wenn das Pferd das Bein vorführt, dass man das Knie so seitlich am Bauch entlang kommen sieht.
Vielleicht, ich bin mir nicht sicher, eigentlich ist Außenrotation wahrscheinlich schon ein Wort, das selbsterklärend ist, aber nur um zu sicher zu gehen, dass es jeder versteht. Ein Halbkreis nach außen, vielleicht so, oder?
Ja, also wenn ihr euch jetzt selber alle hinstellt oder wenn du dich hinstellst und an dein Hüftgelenk denkst, das kann ja die gleichen Bewegungen. Und wenn wir jetzt, also beugen ist ganz klar, du winkelst dein Bein an. Außenrotation bedeutet, du drehst dein Knie nach außen. Ja, ist eine Drehbewegung und die Adduktion ist im Endeffekt das Heranführen unter den Körper. Also wenn du dir vorstellst, wenn du läufst, dann ist das Ideale, wo du deinen Körper gut balancieren kannst. Stell dir vor, du würdest auf einer Slackline balancieren, dann müssen deine Füße das Gewicht unterhalb der Wirbelsäule tragen. Wenn du weit, also wenn du das Bein entgegengesetzt in eine Abduktion von dir wegführen würdest, also seitlich wegstrecken, dann ist es so ein Robotergang, dann kippt man so hin und her. Genau. Das heißt, in der Vorführphase haben wir, wie gesagt, wir haben die Beugung, wir haben eine kleine Außenrotation und wir haben die Adduktion, das heißt, die Hüfte muss sich da in dem Moment ein bisschen senken. Und das Bein platziert sich quasi unter den Körper. Dann kommt der Moment, wo das Pferd auffußt in der Neutralposition. Also das Bein bleibt immer noch gebeugt. Das fängt an, sich zu strecken in dem Moment, wo das Bein in der Vertikalen unter dem Becken ausrichtet. Dann kommt eine Streckung mit einer kleinen Innenrotation. Also das Knie verschwindet wieder leicht nach innen. Und wenn das Bein dann, umso weiter das Pferd quasi von diesem Bein heruntergeht, umso mehr kommt es in eine Abduktion. Das heißt, wir haben in einer korrekten Kraftphase vom Hinterbein, haben wir alle Bewegungsrichtungen, die das Hüftgelenk vollführen kann, sind alle enthalten.
Okay, damit man es sich jetzt nochmal leichter vorstellen kann, Jessie, das heißt, wenn das Pferd sein Hinterbein nach vorne bringt, dann macht es wie einen kleinen Bogen nach innen, also führt das Bein eigentlich ein bisschen unter sich. Das Knie geht aber nach außen.
Das Knie rotiert leicht nach außen, genau.
Und jetzt noch mal eine Frage, Jessie. Diese Streckphase des Beins, setzt die ein, erst wenn das Pferd abgefußt hat oder wenn das Bein noch in der Luft ist?
Die Streckphase setzt eigentlich erst korrekterweise ein, wenn das Bein schon auf dem Boden ist und der Körper so weit drüber ist, dass das Bein senkrecht steht. Da muss sich das, genau, erst dann darf sich eigentlich das Bein wieder strecken. Alles davor ist im Endeffekt noch in der Beugung.
Und für alle, die jetzt schon Probleme haben, sich das vorzustellen, ich bin mir sicher, dass die Jessie da wieder tolle Videos auf unserem Insta-Kanal einstellt, der genauso heißt wie unser Podcast Pferdewissen hinterfragt. Stimmt's, Jessie?
Ja, werde ich machen. Ob ich ein Pferd mit einer optimalen Kraftphase finde, weiß ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall in Zeitlupe darstellen, wo die Einzelnen vielleicht ihre Probleme haben.
Okay, jetzt sind wir dann quasi schon einen Punkt weiter. Du hast jetzt gesagt, das wäre jetzt das Optimum. Müssen wir sonst noch was zum optimalen Vorführen des Hinterbeins wissen oder können wir jetzt schon davon zu übergehen, dass du erklärst, was denn dabei alles schief gehen kann?
Ja, schief kann alles gehen, was davon abweicht. Also die erste Phase von dieser Kraftphase, wo das Pferd das Bein in die Luft führt und vorbringt, ist ja im Endeffekt eine aufnehmende Phase an Energie, wo Energie gespeichert wird. Und in der zweiten Phase, ab dem senkrechten Bein, wo sich streckt, da wird quasi die Energie in den Körper abgegeben.
Und ist das eigentlich in jeder Gangart gleich, Jessie, oder ist es unterschiedlich, je nachdem, ob ich im Schritt, Trab oder Galopp bin?
Nee, das ist in jeder Gangart gleich.
Okay.
Nur, dass du halt einen anderen Takt hast. Also im Schritt bist du halt in deinem Viertakt unterwegs, im Trab im Zweitakt und im Galopp im Dreitakt. Das ändert sich. Und wie du ja bei deinen Pferden auch schon festgestellt hast, sind die vielleicht nicht in allen Gangarten gleich gut. Also es kann vielleicht sein, dass das eine Pferd etwas im Schritt ganz gut managen kann oder vielleicht im Trab, aber dafür im Galopp überhaupt nicht.
Okay, und jetzt haben wir also ungefähr, wie diese Bewegung ausschauen soll. Aber was du jetzt ja noch nicht angesprochen hast, ist, wie weit dieses Bein jetzt unters Pferd tritt. Denn darum geht es ja heute. Also wie weit?
Ja, also nachdem wir das ja jetzt gerade uns überlegt haben, ist, wenn das Bein so weit nach vorne fußen muss, dass das Bein gestreckt schon auf den Boden kommt, ist es zu weit.
Das heißt, kann man das für jedes Pferd, ist dieser Punkt unterschiedlich oder gibt es eine Richtlinie, also ungefähr einen Anhaltspunkt,
Nein,
an
das ist tatsächlich von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Jedes Pferd hat ja auch gewissermaßen seinen eigenen Takt. Das heißt, jedes Pferd hat sein individuelles Tempo, in dem es sich gut balancieren kann und Kraft entfalten kann. Und jedes Pferd hat aber auch seine eigene Melodie sozusagen. So würde ich so passt die Beschreibung eigentlich am besten von dem, wie es geht. Also wenn du dir deine Pferde vorstellst, dann wird dein Lusitano immer sich anders bewegen, selbst wenn die Bewegung korrekt ist, wird der am Ende immer anders aussehen als wie deine Maxi, die Warmblutstute.
Weil du hast ja auch von der Kraftphase gesprochen und nur um das jetzt zu sortieren. Also nur wenn das Pferd nur so weit untertritt, dass das Pferd erst dann das Bein strecken muss, wenn es wieder abfußt, nur dann kann das Pferd quasi optimal viel Kraft aufbringen. Oder wie erkläre ich mir den Begriff Kraftphase?
Woher der Begriff kommt, ist letztendlich, weil nichts anderes müssen unsere Gliedmaßen tun. Sie müssen Kräfte kreieren und verteilen, weiterleiten. So gewinnt der Körper ja letztendlich auch Energie. Also das Pferd ist halt körperlich auch darauf ausgerichtet, letztendlich über seinen Sehnenbandapparat und im Hinterbein haben wir zusätzlich noch die Spannsägenkonstruktion, was es ermöglicht, dass das Pferd relativ einfach, ohne groß Muskelkraft oder Energie zu verbrauchen, das Hinterbein bewegen kann. Also auf jeden Fall ist unser Pferd als Langstreckenläufer darauf ausgelegt, relativ energiearm sich lange fortbewegen zu können. Das Hauptanteil der Energiespeicherung findet einfach unten in den Gelenken statt, also in dem Sehnenbandapparat. Und durch die Winkel, die das Hinterbein an und für sich mitbringt, ist das wie so eine, ja, das Bein kann sich eben selber aufladen mit Energie, durch das, wenn das Bein einfach durch Belastung sich zusammenbeugen lässt, dann wird Energie gespeichert, die dann im Abfußen abgegeben wird, ohne dass das Pferd sich da jetzt mordsmäßig anstrengen muss. Die Anstrengung der Muskelkraft fängt erst an, wenn das Pferd tatsächlich mal Richtung Tragkraft und Versammlung gearbeitet wird.
Und Jessie, was passiert also längerfristig, wenn das Pferd entweder weiter unterfuß, also weiter untertritt
Du
oder
meinst zu
weniger
weit.
untertritt? Genau, wenn es zu weit untertritt, was sind längerfristig die Folgen? Und wenn es zu kurz tritt, was sind dann längerfristig die Folgen? Oder andersrum, du kannst es auch gerne mit den Gründen verknüpfen, warum denn sowas passiert.
Wo fange ich an? Das zu weite Untertreten ist dann ein Pferd, das extrem viel letztendlich an Stoßbewegungen ausführt. Zum einen bringt das Pferd zu viel Belastung, auf die Vorhand. Du kannst dir vorstellen, wenn das Pferd das Hinterbein so weit nach vorne führt, hat es auch wahnsinnig viel Geschwindigkeit. Das Pferd läuft also über Tempo. Und das, was da zu Schaden kommt, sind letztendlich die Vordergliedmaße, vor allen Dingen Schultergelenk, Ellbogen und dann natürlich Fesselträger, die Beugesehnen und die Zehengelenke. Das sind so Bereiche, die da einen Schaden nehmen. Bevor das allerdings da ankommt, werden wir schon Blockaden in den ISGs finden, denn die sind, also das Hinterbein ist ja übers Becken und über die ISGs, also die Iliosakralgelenke, zwischen Becken und Kreuzbein. Das sind ganz kleine Gelenkflächen, die einfach nur über sehr straffe Bänder gehalten sind. Darüber findet die Kraftübertragung auf die Wirbelsäule statt. Und die sind extrem störanfällig. Und bei jeder Kleinigkeit, wo in den Kraftphasen im Hinterbein irgendwas nicht passt, kriegen die ein Problem. Das heißt, die sind definitiv in Mitleidenschaft gezogen in dem Moment. Das Pferd, das dir die ganze Zeit zu kurz tritt, also gar nie Richtung Schwerpunkt eigentlich treten kann, Das ist ein Pferd, das mehrere Faktoren einfach hat, muskulär vom Nervensystem, dass es da Schmerzen aufweist im hinteren Lendenbereich, Ischiasnerv und solche Geschichten. Und die sind sehr schwach im Rücken dann tatsächlich.
Das heißt, ersteres, dieses viel zu weite Untertreten, da hast du
geht
jetzt...
zu Lasten der Vorhand und das zu kurze geht zu Lasten vom Rücken.
Und was sind jetzt die Ursachen, dass die Pferde zu weit oder zu kurz untertreten? Du hast beim zu weit Untertreten schon eine Ursache genannt, die Pferde sind zu schnell unterwegs. Was sind denn noch Gründe dafür, dass ein Pferd zu weit untertritt?
Die Pferde, die zu weit untertreten, kann auch mal sein, dass die einfach gewisse Gelenke umgehen. Also ich zum Beispiel, wer unsere Hofseite kennt, kennt vielleicht den Fuego, das ist eins von meinen Reha-Pferden, von meinen persönlichen. Der ist ein Cruzado, also Lusitano mal PRE. Der hat zum Beispiel diese Thematik, dass der eigentlich viel zu weit untertritt.
In jeder Gangart oder?
Hauptsächlich im Schritt und im Trab. Im Trab haben wir dann auch in der Vorführphase tatsächlich ganz viel Abduktion. Sprich, dieses Hinterbein wird weit nach außen geführt. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr lauft und ihr nehmt die Beine weit auseinander. Ihr könnt euch schon vorwärts bewegen, aber ihr schwingt sehr stark halt von der einen, vom einen Bein aufs andere rüber. Also es ist ein bisschen umständlich. Wenn ihr das mal selber ausprobiert, dann werdet ihr merken, dass der Zustand, dass der die Flexion im Hüftgelenk, im Knie und in seinem Fall auch im Sprunggelenk umgeht. Also der streckt das Bein übertrieben, führt das Bein nach außen, indem er die Hüfte hochzieht und dann das Bein weit über außen nach vorne schwingt, weil er die Beugung im Hinterbein vermeidet. Und immer wenn die Beugung vermieden wird, haben wir die ISGs als Beteiligung, aber auch das LSG. Und das LSG, das Lumbosakralgelenk, ist letztendlich zuständig für oder mit zuständig bei der Versammlung für das Schließen, das Beugen quasi der Wirbelsäule. Und wenn wir da ein Thema haben, und von ihm kann ich das sagen, definitiv und von vielen anderen Pferden, die ich kenne, auch wenn die da Probleme oder so ein Gangbild aufweisen, dann sind es Pferde, die im LSG einfach in, man würde fachlich da jetzt von einer Nutation sprechen, also von einer Extensionsläsion. Das lässt das LSG nicht beugen.
Jessie, vielleicht als kleine Inspiration für den Insta-Kanal, vielleicht könntest du ja dort auch mal nochmal am Skelett des LSG und des ISG zeigen und kurz, wie die funktionieren. Ich glaube, dann ist es für unsere Hörer auch leichter, das nochmal nachvollziehen zu können.
Ja.
Okay, aber das heißt, wir haben jetzt schon drei Faktoren eigentlich genannt, warum ein Pferd zu weit untertritt. Das heißt, einmal ist es über dem Tempo. Das andere wäre, es hat tatsächlich ein Problem in der Wirbelsäule, also in der Lendenwirbelsäule und in der Kreuzbeingegend. Und das dritte, was du genannt warst, dass es eins der großen Gelenke oder mehrere der großen Gelenke nicht beugen will und das damit umgeht. Diese drei Gründe konnte ich jetzt raushören. Sind
ja.
es die wichtigsten oder fehlt
das
jetzt noch was?
Das sind die wichtigsten und diese Pferde, die fallen ihrem, also die kippen den Schwerpunkt auch viel über sich nach vorne hinaus und fallen dem sozusagen hinterher. Das ist mit ein Grund, warum die leicht zu übereilen sind im Tempo.
Und jetzt das Gegenstück, wo liegen jetzt die Probleme, wenn das Pferd zu wenig untertritt?
Also wenn die so kurz fußen, da gibt es jetzt ein bisschen Unterschiede. Entweder ist das dann ein Hinterbein, was also ein Becken, das man sieht, das sehr steil wirkt, also so sehr herangezogen ans Pferd, mit sehr viel Knieaktion. Also das Pferd zieht das Bein sehr hoch, aber es fußt sehr kurz. Das kann es aber auch in einem anderen Kontext geben. Da ist das Becken nicht unbedingt so arg rangezogen. Das Pferd tritt wenig weit vor, aber das Bein hat im Verhältnis zu dem, wie es nach vorne tritt, doppelt so viel Länge nach hinten raus sozusagen. Weißt du, ob du dir das vorstellen kannst oder
Doch.
Vielleicht schon mal gesehen hast.
Vielleicht, also ich hoffe, wir driften jetzt nicht zu weit ab, aber vielleicht noch ganz kurz eine Klammer aufmachen. Warum ziehen Pferde ihr Becken so ran an den Körper? Ist es eine Sache des Körperbaus, den die mitbringen, oder umgehen die damit auch irgendeine Körperregion?
Das sind tatsächlich Schmerzzustände ums Becken herum, im Becken liegend. Gerade eben bei dem anderen Pferd, das so extrem weit fußt, hatten wir das LSG, das in der Extension, also so überstreckt ist. Wenn das Becken so sehr rangeschlossen ist, dann haben wir in der Regel, finden wir dann eine Kontranotation vor, was eine übertriebene Flexion ist und die Bewegungsenergie, die das Hinterbein kreiert, wird nicht übertragen auf den Rücken, sondern verpufft quasi nach oben weg. Wir haben da in der Regel immer eine ISG-Beteiligung, meistens sogar auf beiden Seiten. Da sind Traumata, weshalb dieses Pferd einfach so sehr geschlossen im Becken reagiert. Also das kann durch einen Unfall sein, das kann aber zum Beispiel auch durch eine Kastration kommen.
Oder was mir jetzt spontan einfällt, bei meiner älteren Stute durch eine Geburt vielleicht.
Auch das, ganz klar. Also da gibt es viele verschiedene Varianten, die dazu führen. Natürlich haben vielleicht die ein oder anderen Pferde da mehr eine genetische Neigung dazu, zu gewissen Positionen in ihrem Körper, aber das ist eigentlich ein anderes Thema dann nochmal.
Okay, dann kehren wir zurück zu unserem Pferd, das nur kurz fußt. Also wir haben jetzt gesagt, es hat ein sehr herangeschlossenes Becken vielleicht, aus diversen Gründen. Weitere Gründe?
Sehen wir meistens sehen wir bei dem Pferd, das grundsätzlich kurz tritt. Das wird dann manchmal auch verwechselt oder sagen wir mal so, denen wird dann gerne eben sehr viel Knieaktivität unterstellt, weil die sehr viel Knieaktion in dem Moment zeigen. Und das ist aber eine übertriebene Bewegung, die eigentlich schon fast wie eine Spastik ist.
Das heißt, es sind dann die Pferde, von denen man auf den ersten Blick vielleicht sagt, ach, hat das Pferd eine schön aktive Hinterhand.
Ja. Also die aufs Knie achten, ja. Derjenige, der einfach nur darauf schaut, wie viel Trittsiegel der Hinterhof zum Vorderhof ist, der wird sich freuen über das Pferd, das wo übertrieben weit dieses Bein nach vorne streckt.
Ja, dann vielleicht, ich hätte die Frage später gestellt, aber dann stelle ich sie dir jetzt gleich, Jessie. Ja, wie kommt es denn überhaupt oder wie erklärst du dir das denn überhaupt, dass es als Qualitätsmerkmal betrachtet wird, wenn die Pferde so sehr weit untertreten?
Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, zu meinen damaligen Turnierzeiten, dass du da im Schritt schon im besten Fall Minimum 2 Hufbreit über dem Vorderhuf geritten bist. Mhm. Also von der Schrittlänge her. Und grundsätzlich auch im Trab solltest du eigentlich mindestens ins Trittsiegel vom Vorderhuf reintreffen, wenn nicht sogar darüber hinaus. Also das galt damals, weiß nicht, ob sich da heutzutage was verändert hat, aber zu meiner Zeit, wie ich noch turniermäßig geritten bin, war das einfach ein Merkmal für ein aktives Hinterbein sozusagen, weil das einfach ja raumgreifend treten kann sozusagen. Die Sache mit dem Raumgriff hängt so ein bisschen auch mit der Konstitution von dem einzelnen Pferdetypen zusammen, also wie halt das Pferd auch vom Bindegewebe und von der Ausrichtung der Knochen ist, gibt es da einfach unterschiedliche Varianten. Dann natürlich auch von der Rasse haben wir unterschiedliche Bewegungsausmaße. So wird sich beispielsweise ein Spanier einfach anders zeigen als wie ein Araber von seinem Gangbild. Aber was für mich einfach entscheidend ist, sind diese Kraftphasen, die wir am Anfang besprochen hatten. Die müssen gegeben sein. Und wie weit dann das einzelne Pferd fußt, das hängt mit dem Ausbildungsstand tatsächlich dann auch zusammen. Also wenn ich ein Pferd habe und ich arbeite das jetzt, also ein Basispferd, sagen wir mal so, das mit dem Schwerpunkt, den noch weiter vorne liegend hat, weil das einfach sich noch nicht so gut versammeln kann, weil da noch keine richtige Hankenbeugung vorhanden ist, die versammlungstechnisch dann erarbeitet wird, dann muss dieses Pferd, um sich gut balancieren und auch von hinten gut unterstützen zu können, muss dieses Pferd mit dem Hinterbein schon Richtung Schwerpunkt treten. Aber nur so weit, wie das Pferd eben sich dabei nicht überstrecken muss. Umso mehr ich diesen Schwerpunkt nach hinten verlagern kann im Pferd, weil sich es tatsächlich weil es tatsächlich versammlungsfähig ist, verändert sich dadurch natürlich auch das Maß der Trittlänge, die wir brauchen. Also kannst du dem folgen? Damit hängt es eigentlich zusammen, das wäre der Ausgangspunkt, woran wir uns orientieren müssen. Umso weiter der Schwerpunkt vom Pferd vorne liegt, umso mehr Trittlänge darf dieses Pferd auch haben, weil dieses Pferd wird auch etwas mehr Tempo brauchen, um sich balancieren zu können, als ein Pferd, das schon versammlungsfähiger ist, den Schwerpunkt weiter nach hinten verlagern kann, weil es einfach mehr Gewicht auf die Hinterhand bzw. eine längere Lastdaueraufnahme der Hinterhand zeigt. Das kann dann kürzer treten und trotzdem eine optimale Kraftphase haben.
Also ich werde dir jetzt gleich noch die Frage stellen, Ankündigung, wie wir denn dann aktiv jetzt im Training versuchen, eben auf diese Trittlänge Einfluss zu nehmen, werde ich dich gleich dazu befragen. Aber der erste Schritt wird ja sein, dass wenn ich ein Reiter bin und ich mein Pferd betrachte, erstmal einschätzen kann, wie gesund mein Pferd sich jetzt ja mir erstmal präsentiert, um dann eine Entscheidung treffen zu können, inwiefern ich dran arbeiten muss. Und da würde ich jetzt nochmal als die wichtigsten Punkte zusammenfassen, dass also der wichtigste Anhaltspunkt, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist der, dass diese Streckphase vom Hinterbein, die darf immer erst stattfinden, wenn das Pferd abgefußt hat. Sollte das Bein sich vorher strecken, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Und wann, also wie weit dabei das Bein unterm Pferdekörper ist, das ist von Pferdetyp zu Pferdetyp unterschiedlich. Und der zweite Punkt, den du genannt hast, ist ja auch, dass jetzt kam jetzt am Schluss raus, dass es vom Ausbildungsstand abhängig ist. Ein Pferd, das seinen Schwerpunkt noch sehr weit vorne hat, also das sich jetzt noch nicht versammeln kann, das eher in der horizontalen Balance unterwegs ist, das muss tatsächlich etwas weiter nach vorne fußen, damit es gut in der Balance bleiben kann. Und je mehr ich mein Pferd versammeln kann und je mehr der Schwerpunkt nach hinten wandert, umso kürzer darf auch die Trittlänge sein. Habe ich das jetzt so auf den Punkt gebracht, Jessie?
Ja, ich bin mir nur nicht mal ganz sicher mit am Anfang mit der Streckung vom Bein. Also das Bein streckt sich in der Lastaufnahme, wenn es halt senkrecht ist. Das will ich nur einfach nochmal sagen, weil da war ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Okay, und das bedeutet, um es nur nochmal wirklich klarzustellen, wenn es senkrecht ist, also darf das schon vor dem Abfußen sich gestreckt haben oder erst, wenn der Huf am Boden ankommt? Ich denke, das müssen wir nochmal einmal erklären.
Nee, das Bein ist gebeugt, wenn der Huf den Boden berührt. Mhm. Und das Bein bleibt gebeugt, bis dieses Röhrbein senkrecht unter der Hüfte steht.
Ich glaube, jetzt haben wir es auf den Punkt gebracht.
Ja.
Okay. Gut, Jessie, dann. Jetzt habe ich das also festgestellt. Ich habe jetzt eine Bestandsaufnahme bei meinem Pferd gemacht. Und jetzt will ich mein Pferd ja arbeiten und ich möchte ja, dass sich der Zustand verbessert. Inwiefern kann ich jetzt durch meine Arbeit einen Einfluss drauf nehmen, wie weit mein Pferd untertritt oder dass es weniger untertritt? Was ist denn da sinnvollerweise zu tun?
Wollen wir das Ganze jetzt biomechanisch oder biotensegral betrachten?
Ich würde sagen, im besten Fall betrachten wir das jetzt in unseren letzten Podcast-Minuten so, dass unsere Hörer auch wirklich was damit anfangen können.
Okay.
Wir geben denen jetzt was Praktisches an die Hand.
Wir geben denen was Praktisches an die Hand. Also, wichtig ist, das Hinterbein muss Kraft übertragen. Mal die Kraftphase jetzt mal dahingestellt. Egal wie dieses Pferd es versucht, Kraft zu übertragen, muss das Pferd Kraft übertragen. Und das ist spürbar, wenn ihr jetzt zum Beispiel reitet oder wenn du reitest, dass du einen Kontakt zum Pferdemaul bekommst. Weil dieses Pferd, das haben wir ja beim Rücken, glaube ich, schon gehabt, also das Ende der Kraftphase sozusagen, wo es sich wieder in den Körper umkehren muss, um im Kreislauf zu bleiben, ist der Kopf. Das heißt, das Pferd wird oder sollte dann einen leichten Kontakt suchen, solange es noch nicht optimal versammlungsfähig ist und die Schiebkraft übergeht in eine Federkraft. Dabei soll das Pferd aber weder auf dem Zügel noch über dem Zügel noch hinter dem Zügel sich bewegen. Also es ist einfach eine weiche Kontaktaufnahme sozusagen, die die Bewegung durchlässt. Umso mehr biegsam die Wirbelsäule wird und wir die einzelnen Balancepunkte im Genick zwischen den Schultern und in der Hüfte einstellen können, umso mehr werden wir dieses Pferd Richtung Versammlungsbereitschaft bekommen und können dann auch eine Federkraft erreichen. Das heißt, dieses Pferd hat wenig Raumgriff, aber sehr viel Kadenz, also sehr viel Ausdruck in der Bewegung.
Okay, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit dem praktisch etwas an die Hand geben gerade ebenso gut funktioniert.
Warum? Wenn man das Pferd reitet und spürt, dass es in Kontakt kommt, dann weißt du, dass es hinten anfängt, Kraft zu übertragen. Und das
Genau.
sollte das Pferd immer tun, egal ob man linke oder rechte Hand reitet, auch in den Übergängen. Da wird man vielleicht feststellen, da wird sich das Pferd entweder vielleicht mal zu sehr auf die Hand abstützen oder das Pferd wird vielleicht den Kopf ganz wegnehmen vom Kontakt. Da merkt man dann, dass es einfach eine instabile Kraftübertragung ist. Also die sollte eigentlich permanent, egal in welchen Gangarten wir reiten, sollte das gleichbleibend sein.
Okay, das heißt, gerade wenn ich jetzt eher so an der Basis mich befinde, dann ist eigentlich gar nicht jetzt so wichtig, dass ich exakt quasi das so mit dem Gedanken ans Hinterbein tatsächlich reite, sondern es hilft mir in dem Moment viel mehr darauf zu achten, dass mein Pferd diesen Kontakt zum Zügel sucht und dann platziert ist, kann ich davon ausgehen, dass es seine Hinterbeine in einem guten Maße platziert. Das passiert dann automatisch. Okay, und wenn wir diesen Kontakt zum Pferdemaul haben, in einem zweiten Schritt können wir auch auf eine indirekte Art und Weise daran arbeiten, das Fußen des Hinterbeins zu beeinflussen, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich indem wir an der Biegung unseres Pferdes arbeiten. Korrekt? Das war das Zweite, was du angeführt hast.
Genau.
Okay, dann lass uns nochmal auf unsere Ausgangsfrage zurückkommen. Ist die Aussage, das Pferd muss möglichst weit untertreten, sinnvoll? Du hattest das ja bereits angedeutet in der Mitte unserer Episode, aber ich würde es gerne nochmal einmal klar sagen, Jessie, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist dieses
Übertriebene weit nach vorne schieben der Hinterbeine ist
Es ist
Quatsch.
Quatsch und es ist vor allem deswegen Quatsch, weil es längerfristig dem Pferd sogar schadet. Und Jessie, eine Frage, die kommt mir jetzt noch, die würde ich dir gerne zum Abschluss noch stellen, weil wir haben jetzt nur darüber gesprochen, wenn wir jetzt auf dem Pferd sitzen. Aber was mache ich denn jetzt an der Longe? Also, das war ja unsere Ausgangssituation. Ich bin mit meinem Pferd in der Halle an der Longe und ich stelle jetzt fest, mein Pferd tritt ganz kurz oder mein Pferd tritt ganz übertrieben weit unter. Kann ich denn da auch Einfluss nehmen? Oder ist es da auch da sinnvoll,
Ja,
Einfluss zu nehmen?
also pass auf, wenn wir jetzt den Fuego als Beispiel wieder nehmen, der hinten so weit tritt, dann schiebt der sich im Schritt und im Trab halt krass über sich hinaus. Dem kann ich jetzt helfen, wenn also dieser Hinterhand, die sich schwer tut mit einer Lastaufnahme, also der ist ja permanent im Kraftabgeben, aber nicht im Aufnehmen. Dem kann ich helfen, indem ich viele Übergänge immer wieder eine Gangart runterreite, also ihn runterschalten lasse, sprich vom Trab in Schritt. Oder wenn man das sicher arbeiten kann, Trab-Stopp-Übergänge an der Longe. Oder aber dann auch Übergänge in den Galopp, weil im Galopp muss das Hinterbein die Vorhand anfangen zu heben. Umso kleiner ich auch den Kreis wähle, auf dem ich dieses Pferd an der Longe arbeite, umso mehr muss das Pferd sich auch biegen und ich komme so eher in das Hinterbein rein. Also das wären jetzt Punkte, die ich mit so einem Pferd machen würde. Dann habe ich noch das Gegenteil dazu, mein Fiti, mein Junger, der ist vom Becken her eher sehr steil, reagiert in Stresssituationen mit einer Fixation vom Becken in Flexion, also in zu sehr herangeschlossen. Und der tritt mir dann hinten zwar sehr ausdrucksstark, aber auch sehr kurz. Der ist auch im Rücken eher schwach, was uns beim Anreiten halt jetzt gerade so ein bisschen langsamer voranschreiten lässt. Auf jeden Fall, dem helfen kleine Kreise nicht, weil die mehr versammeln. Ich möchte bei diesem Pferd ja so ein bisschen mehr Kraftabgabe auch haben. Also der ist sehr viel im Aufnehmen, aber der tut sich sehr schwer im Abgeben. Das heißt, dem helfen anstelle von vielen Übergängen, helfen dem Tempiwechsel auf einer größeren Linie. Oder auch ein Wandern zum Beispiel. Also was ich mit dem gern mache, ich lasse den eine größere Volte gehen und dann lasse ich ihn das Tempi wieder so ein bisschen raumgreifender im Trab an der langen Seite dann entlang, bevor ich wieder in eine Volte gehe. Und da spiele ich mit ihm so hin und her, dass ich einfach dieses Becken und das LSG entspannt bekomme, weil das ja zu stark geschlossen ist. Und so kann ich dann den Raumgriff und die Bewegungsradius im Hinterbein einfach verändern, weil der mir natürlich zu kurz tritt für das, wo aktuell eigentlich sein Schwerpunkt liegt.
Okay, Jessie, wir haben viel besprochen. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge. Da bleibt uns eigentlich dann hauptsächlich auf die nächste Folge zu verweisen. Wir haben uns als nächstes Thema überlegt, den Satz, man muss sein Pferd fleißig vorwärts schicken. Wir haben das Thema Tempo heute ja auch schon ganz kurz gestriffen, aber ich glaube, da gibt es noch einiges mehr dazu zu sagen. Oder, Jessie?
Bestimmt.
Genau, ansonsten.
Ich mache das ja immer spontan.
Genau, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst. Wir freuen uns auch über Kommentare und wir freuen uns ganz allgemein über Fragen und Feedback. Und weil wir heute ja auch angefangen haben, ein bisschen was über Jessie zu erzählen, wenn euch irgendwas zu der Jessie interessiert, fragt gerne. Wir versuchen das dann aufzugreifen und zu beantworten.
Übrigens kann euch auch was zur Sarah interessieren, dann kann ich sie fragen.
Ja, oder auch das. Okay, Jessie.
Oder auch das.
Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, schön war's.
Und wir wünschen allen noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr zuhört.
Tschüss. Ciao.